Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Schönen guten Abend. Es sind bange Fragen, die in Gorkis Theaterstück Sommergäste gestellt werden. Kommt da noch was? Soll das alles gewesen sein? Wäre ein anderes Leben möglich gewesen? Für das Theater Basel hat der Autor Dietmar Dart den Text überschrieben. Gleich werden wir hören, ob das funktioniert hat. Ebenfalls in Basel eine Ausstellung mit Werken des Zero-Künstlers Otto Piene. Auch er stellt die Frage nach der Zukunft allerdings deutlich optimistischer. Und dann in dieser Fazitstunde, auch das gehört dazu, ein Blick zurück. Wir erinnern an den Architekten Peter Kulka, der im Alter von 86 Jahren gestorben ist. 1904, am Vorabend der Russischen Revolution, hat Maxim Gorki sein Theaterstück Sommergäste geschrieben. Der Rechtsanwalt Basow hat Familie und Freunde auf sein Landhaus eingeladen, mitten in der russischen Provinz. Die Gäste haben den sozialen Aufstieg geschafft. Sie langweilen sich, diskutieren über ein besseres Leben und zeigen doch ihre Angst vor dem Absturz. Darunter ein Fabrikant, eine verwitwete Ärztin, ein Schriftsteller, ein Bauunternehmer. Und es kommt, wie es kommen muss. Alte Konflikte brechen neu auf. Für das Theater Basel hat nun der Autor Dietmar Dart dieses Schauspiel überschrieben, das heißt aktualisiert, angepasst, und nicht in der russischen Provinz spielt das Stück, sondern in der Schweiz.
Was aber auch überall hier rumliegen muss, diese Smartphones und Sachen. Ist für mich ein Widerspruch, wie du das aufziehst, Retweet.
Ja, dann ist es eben ein Widerspruch. Passt doch zum Ort, der ist ja auch ein Widerspruch. Das schöne Graubünden. Einerseits imposante Natur, hier der Pilatus. Andererseits vernetzte Gegenwart. Ja? Und das meine ich nicht nur technisch, obwohl das schaffen sie auch bald, mit drahtloser Technik bis zum letzten Horn am letzten Geißbock, sondern halt auch politisch, finanziell, Weltwirtschaftsforum. Der Boden knarrt, das Holz arbeitet. Und überall lassen die Leute ihre Smartphones und Tablets liegen auf allen Stühlen und Möbeln. Und manchmal, ja, da bimmelt und dudelt es. Oder leuchtet halt auf.
Gorkis Sommergäste, gereizte Töne aus dem Schweizer Ferienparadies Davos. Michael Lages hat für Fazit die Premiere gesehen und ist jetzt aus Basel zugeschaltet. Herr Lages, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Bei Gorki reden die Menschen über eine bessere Zukunft, aber auch sie fürchten sogleich den Absturz. Hat denn Dietmar Dart diesen Grundgedanken in seiner Überschreibung auch übernommen?
Nee, er hat ihn sozusagen geleugnet, weil bei den Sommergästen, bei Gorki, gibt es tatsächlich noch eine kleine Gruppe im Personal, die im Zeichen der damals sozusagen bevorstehenden Revolution 1904 tatsächlich auf Zukunft setzt, tatsächlich den Aufbruch machen will. Also arbeiten, arbeiten, arbeiten heißt immer die Devise und damit ein neues, ein besseres Leben schaffen. Das gibt es hier überhaupt nicht mehr. Ich würde auch deutlich sagen, es ist eigentlich nicht im engeren Sinne eine Überschreibung, sondern tatsächlich eine Neufassung. Mhm. Er hat nicht nur den Ort verlegt, eben nach Davos in die Nähe vom Weltwirtschaftsforum. Es sind tatsächlich auch Leute, die nicht die Spur mehr von irgendeiner Zukunftslust und Sehnsucht haben. Die zentrale Frage am Schluss ist, was willst du eigentlich? Und keiner hat darauf eine richtige Antwort. Und sie sind tatsächlich gefangen in etwas, was ich so Unausweichlichkeit nennen würde. Sie haben alles, sie können sich alles leisten, sie tun auch alles, was sie wollen, aber sie haben tatsächlich nichts mehr, was ein Ziel sein könnte. Und die Welt, die sie repräsentieren, die Wirtschaftswelt, mhm, die Welt der Banken, der Verflechtungen, der internationalen Abhängigkeiten, ist etwas, was diese Ausweglosigkeit nur befördert. In dieser Welt, sagt Dietmar Dart, gibt es keine Zukunft mehr.
Ist das denn diesen Personen auch selber bewusst, also diese Hoffnungslosigkeit, diese Unausweichlichkeit?
Ja, die Gastgeberin, also ist die Frau von dem Rechtsanwalt Basow, übrigens der einzige Russe im Spiel, daneben sind ein deutsches Arztpaar, ein amerikanischer Sonderling, der neue Waffen erproben will, und eine merkwürdige Computerspezialistin, die vermutlich Italienerin ist. Also sie sind tatsächlich nicht mehr in einer Form, die Gespräch möglich macht. Sie sind eigentlich nur noch mit der Abwicklung ihrer selbst beschäftigt. Und zum Schluss macht eben die Frau Basow tatsächlich den Vorschlag, die Idee des Amerikaners der Selbstauslöschung, der digitalen Selbstauslöschung, zu übernehmen. Alle eigenen Konten zu löschen, alle eigenen Daten zu löschen, alles, was beweist, dass wir auf der Welt waren, zu löschen als Vorschlag. um wenigstens diese nutzlose Gesellschaft, wie sie da zu sehen ist, abzuschaffen.
Die Sommergäste in Basel, Herr Lages, Stefan Pucher hat das Stück inszeniert. Er ist bekannt für seine poppigen, auch bildstarken Arbeiten. Ist ihm denn mit diesem Abend ein szenischer Aufschlag gelungen?
Es ist ein großes Gemisch geworden. Man sieht sie zu Anfang in dieser Szene, die wir zu Anfang gehört haben, sehen wir sie tatsächlich in Berglandschaft mit Alpen und Seen und Felsen. Und dann sehen wir aber immer wieder in einer Videoprojektion dahinter auch eine Großstadt, auf die speziell der Amerikaner unentwegt mit irgendwelchen neu erfundenen Waffen ballert. Wir werden durch verschiedenste sozusagen Weltsichten geführt, die immer wieder aber in dieser Berglandschaft in Davos ankommen. Es gibt dazu noch einen Sicherheitsbeamten, das ist sozusagen eigentlich die Hauptperson, weil der alles zusammenhält und immer darauf achtet, dass jeder mit jedem rechtzeitig zusammenkommt und auch immer aufpasst, dass alle miteinander zusammenkommen. Das ist Ueli Jägi, ein alter Martaler Mann, der das ganz, ganz wunderbar macht. Ansonsten ist der Abend ein sehr, sehr geschwätziges Ereignis geworden. Der Text ist einfach um Klassen schlechter und weniger interessant, als es der originale Gorki ist. Das muss man leider einfach so akzeptieren, weil da hat von Anfang an diese aussichtslose Vision uns aufblättert. Diese Menschen sind nicht wert zu überleben. Das wissen wir irgendwie nach der dritten Minute. Und daran ändert sich auch leider nichts Wesentliches mehr. Das macht die Figuren sehr perspektivarm. Das Herausragende bei Gorki war ja immer, dass sie ein Geheimnis hatten. Hier hat keiner irgendein Geheimnis. Und damit wird die, ja, mit Video, mit Popmusik aufgemotzte Inszenierung von Stefan Pucher leider auch ein starkes Bemühen an einem schwachen Material.
Sagen Sie noch einen Satz oder zwei Sätze zu der Leistung des Ensembles. Hat er Ihnen das zugesagt?
Das ist ein sehr kollektiv agierendes Ensemble. Ich habe gar keine Lust, irgendjemanden besonders herauszuheben. Sie spielen diese Karikaturen, diese sonderbaren und etwas wahnsinnigen Oberschichtsmenschen, die keinerlei Hoffnung mehr von sich und für sich haben. Die spielen sie sehr elegant. Das ist alles extrem komödiantisch und macht auch beim Zuschauen durchaus Spaß. Wenn man allerdings anfängt, ein bisschen intensiver darüber nachzudenken, was sie denn tatsächlich machen und für was sie tatsächlich stehen, dann merkt man, dass der Abend eben doch sehr, sehr stark eingeschränkt ist in den gesellschaftlichen, politischen, intellektuellen Assoziationen und Konstellationen. Und deswegen würde ich sagen, glaube ich, ein großer Spaß für das Ensemble, da bin ich ziemlich sicher, und sicher auch fürs Publikum in Basel, aber keine Reise wert.
Maxim Gorkis Sommergäste vom Autor Dietmar Dart für das Theater Basel überschrieben. Stefan Pucher hat inszeniert und Michael Lages hat die Premiere für Fazit gesehen und ein klares Fazit eben auch gezogen. Herr Lages, vielen Dank und guten Abend nach Basel.
Dankeschön, tschüss.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Noch einmal Basel und wir bleiben, wenn man so will, auch beim selben Thema. Wie sieht die Zukunft aus? Was versprechen wir uns davon? Was befürchten wir? Ja, ich träume von einer besseren Welt. Sollte ich von einer schlechteren träumen? Das hat der deutsche Zero-Künstler Otto Piene 1961 gefragt. Vor 10 Jahren ist er gestorben. Jetzt ist ihm im Basler Museum Tinguely die große Ausstellung Wege zum Paradies gewidmet. Offenbar ist es ein Trip zurück in die utopiebegeisterten 60er und 70er Jahre mit Sky Art, Rauchbildern und aufblasbaren Unterwasserwelten. Unser Autor Rudolf Schmitz ist, wir werden es hören, begeistert.
Ziemlich durchgeknallt, diese Performance mit der Fluxus-Cellistin Charlotte Moorman, die von einer schlauchförmigen Heliumskulptur in die Lüfte erhoben wird und dort, angetan mit Engelsflügeln, auf ihrem Cello herumkratzt. Bodenpersonal und Publikum jubeln, ausgelassene Stimmung macht sich breit. Erobern wir doch einfach den Himmel mit unserer Kunst. Kuratorin Sandra Beate Reimann über die himmlischen Ambitionen des Otto Piene.
Er hat auch wiederholt gesagt, dass er den Himmel nicht allein der Industrie und dem Militär überlassen möchte, sondern dass er ihn auch für die Kunst, für eine Kunst, die für alle da ist, nutzen möchte und damit Räume schaffen, urbane Gegenden anders bespielen, die diese Orte lebenswert machen, bei denen Menschen zusammenkommen können und ein schönes Erlebnis haben. Das war ihm sehr wichtig.
Warum diese Leidenschaft für den Himmel, das Licht, warum diese in den Luftraum schweifende Fantasie? Könnte man biografisch deuten. Als 15-Jähriger wird Otto Piene im Zweiten Weltkrieg als Flakhelfer eingezogen. Der Himmel spielt eine unheilvolle Rolle. Otto Pienisch spricht von der Beklemmung der Kindersoldaten angesichts der feindlichen Flugzeuge, die uns beschossen, während wir sie abzuschießen versuchten. Mit seiner luftigen, hellen, spielerischen Sky-Art befreit sich Otto Pienisch von diesen düsteren Erinnerungen. Museumsleiter Roland Wetzel.
Er war sich durchaus bewusst, dass er eine Utopie formuliert, aber auch sich zu dieser Utopie bekannt hat. Dass man eben das Positive, das Paradiesische mal behauptet und sich auf den Weg macht dazu. Er sagte auch an einer Stelle, er soll nicht an eine schlechte Zukunft glauben.
Und wenn die Ausstellung mit einem Lichtraum, einem Lichtballett von 1963 beginnt, also mit perforierten metallenen Hohlkörpern, in denen sich eine Lichtquelle dreht, die dann den verdunkelten Raum mit feuerwerksartigen Reflexen überzieht, dann wird die charmante Unverbrauchtheit dieser Paradiesvorstellung zum leitmotivischen Erlebnis. Dass es da anfänglich noch eine dunkle Seite in Pienischs Kunst gab, offenbaren seine Rauchbilder, die schwarze Krateröffnungen auf zumeist roten Untergründen zeigen. Sandra Beate Reimann.
Otto Pienisch hat Ende der 50er Jahre angefangen, Gemälde mit Feuer zu machen. Dabei ist er so vorgegangen, dass er Lacke und Fixative auf die Gemälde gesprüht hat, die sie dann angezündet hat und dann zum meist richtigen Moment auch wieder gelöscht hat. Und so entstehen auf den Oberflächen der Gemälde feine Rauchspuren, Blasen, Gelbildungen und ein sehr variierendes Spektrum von schwarzen Formen, die er oft auch mit der Sonne assoziiert hat.
Großartig. Wenn auch vom Zahn der Zeit etwas angenagt sind, die Inflatables, also aufblasbare Skulpturen in Form von zackigen Sternen, qualligen Gebilden, anemonenartigen Geschöpfen aus Tuch oder Plastikmaterial. Das Air Aquarium, also Luftaquarium von 1976, bringt diese Unterwasserwelt in einen neuen Aggregatzustand. Seufzend, gestikulierend und dann wieder dahinschwindend bewähren sich die Anemonen in einem anderen Medium, einer neuen luftigen Welt. Zur Utopie dieser Künstlergeneration, zu der auch Jean Tinguely zählt, gehörte der Wunsch, aus dem Elfenbeinturm auszubrechen, auf die Straße zu gehen, ein Massenpublikum zu erreichen. Otto Pienisch schuf Werke fürs Fernsehen. Viele seiner Performances wurden übertragen und erreichten Millionen von Zuschauern. Kuratorin Sandra Beate Reimann.
Der Olympische Regenbogen von Otto Pienisch 1972 bei den Olympischen Spielen wurde bei der Abschlussfeier gezeigt. Und das war nach dem Attentat am israelischen Nationalteam. So hat diese Arbeit von Otto Pienisch, die natürlich lange geplant und vorbereitet gewesen ist, in diesem Kontext natürlich nochmal eine ganz andere Lesart und Bedeutung als wichtiges Friedenssymbol damals bekommen.
Nicht so leicht, den düsteren Momenten der Zeitgeschichte zu entkommen. Von diesem Gefühl sind wir derzeit alle gelähmt und betroffen. Umso erfreulicher und inspirierender deshalb das Erlebnis einer Kunst, die sich noch eine positive Zukunft der Menschheit vorstellen konnte und dazu den Himmel eroberte.
Bis Mitte Mai ist diese Ausstellung im Tinguely-Museum in Basel zu sehen. Otto Pienisch, Wege zum Paradies, Rudolf Schmitz berichtete. Als regelmäßige Fazithörerin, Fazithörer werden Sie es natürlich wissen. Mittwochs stellen wir zwei Filme vor, die donnerstags dann in die Kinos kommen. Diesmal sprechen wir über eine schwule Liebesgeschichte mit dem Titel All of Us Strangers. Doch zunächst werfen wir einen Blick in französische Kochtöpfe und sprechen über den Film Geliebte Köchin mit Juliette Binoche in der Hauptrolle. Sie hatte schon in dem Film Chocolat mit ihren Kreationen das Herz des Publikums erobert. Anke Lewicke, welche Köstlichkeiten erschafft sie denn in diesem neuen Werk und für wen wirft sie sich denn ins Zeug?
Ja, also es ist erstmal ein wunderbarer Einstieg und der Regisseur ist ja Tran Anh Hung, ein Vietnamese, der jetzt schon lange in Frankreich lebt und bekannt wurde er mit dem Film Der Duft der grünen Papaya. Auch da ging es schon ums Kochen. Er kann das wirklich alles in Szene setzen und das Ganze spielt im 19. Jahrhundert in einer schönen Belle Époque-Küche. Also wir haben gusseiserne Pfannen, Kupferkessel in verschiedenen Größen, einen gigantisch großen Herd, der mit Holz gefeuert wird. Und dann sehen wir eben Juliette Binoches Figur Eugenie dabei zu, wie sie zum Beispiel Gemüse blanchiert oder wie sie ganz versunken in sich selbst Steinbutt in den Milchsud einweicht. Und helfen tut ihr dabei ein Mann, und zwar ist das Didier Buffon. Das ist ein Gastrokritiker der damaligen Zeit gewesen, ein Feinschmecker. Und die beiden reden gar nicht miteinander, die machen das so in einem wunderbaren Einklang und man bekommt mit, dass hier das Kochen, die Kulinarik direkt eine Kunstform ist, wenn Juliette Binoches Figur sich das Gemüse anschaut, ob es reif genug ist, dann weiß man direkt, sie transformiert das schon so in die Speisen rein, in die Rezepte und er schreibt eben auch immer über alles, er experimentiert mit Aromen, Gerüchen, Düften und er überführt eben beim Kochen schon alles in seine literarische Schriften.
Ich könnte mir vorstellen, dass bei diesem Thema auch die Erotik eine gewisse Rolle spielt, so wie Sie das schildern. Frau Lewicke, was bedeutet denn das Kochen für die Beziehung dieser beiden?
Ja, die beiden sind ein Liebespaar und man kann sagen, das Kochen ist die gemeinsame Sprache. Und es gibt so eine sehr schöne Szene, da sitzen sie abends bei einem wunderbaren Essen draußen im Park und die Kamera schwenkt so hin und her und er fragt sie, ist denn deine Tür heute Abend wieder auf? Und sie sagt ja und dann geht die Kamera wieder zu ihm zurück und verharrt dann und dann endlich kommt diese Frage.
Ich bitte Sie noch einmal, Eugenie, heiraten wir.
Wie oft denken Sie, stellen Sie mir diese Frage wohl noch? Ich hätte wohl kaum die Wahl, meine Tür verschlossen zu halten, wäre ich Ihre Frau. Wir verbringen eh schon viel mehr Zeit zusammen als die meisten Ehepaare, wenn wir Rezepte zubereiten und sie im Anschluss auch probieren. Und Sie bringen mich zum Lachen mit Ihren Bemerkungen. Also, ist es nicht gut so, wie es ist?
Ja, also sie ist eine stolze, unabhängige Frau. Sie möchte einfach nicht die Ehefrau werden. Sie möchte eigenständig seine Köchin bleiben. Und es ist wirklich auch toll, wenn die beiden dann diese Rezepte ausprobieren und dann sie auch zusammen probieren, wie die Gesichter da aufgehen. Und irgendwann wird er auch für sie kochen und dann gibt es ein Pot-au-feu. Also da wird auch die Einfachheit als Kunstform einfache gewürdigt. Also es ist einfach ein wunderbar sinnlicher Film und ja, am liebsten würde man dann auch so kochen können.
Frankreich, die Kochkunst und die Liebe, geliebte Köchin mit Juliette Binoche. Und nun vom 19. Jahrhundert in Frankreich in die Gegenwart, in die britische Hauptstadt. In London spielt der schwule Liebesfilm All of Us Strangers von Andrew Haig. Wir hören einfach mal einen Ausschnitt aus dem Trailer.
Hallo.
Hi.
Du hast mich von unten beobachtet. Ich nehme an, du bist in keiner Beziehung. Ich sehe dich immer nur allein. Sind das deine Eltern?
Ja. Sie sind gestorben. Da war ich noch nicht mal 12. Ich versuche gerade, über sie zu schreiben.
Und wie ist das so?
Strange.
Warum, Anke Lewicke, ist der frühe Tod der Eltern für diesen jungen Mann strange?
Ja, also zunächst sollte ich erstmal erzählen, dass der Film erstmal so zeigt, wie die beiden Männer sich annähern. Und das ist erstmal schon mal ganz schön erzählt. Also Adam, der Drehbuchautor, oder Adam, ist so eher introvertiert und Harry ist der Draufgänger und sagt, mach direkt klar, wir wollen eigentlich Sex haben. Irgendwann lässt Adam sich drauf ein und dann entwickelt sich wirklich eine sehr schöne, auch intime Beziehung. Man tauscht sich aus und dann geht es eben um die verstorbenen Eltern und dann zeigt Adam ein Foto der beiden und er hat auch noch eines des Elternhauses. Und dann fährt er dorthin und was dann passiert, er ist in einer Zeitschleife. Er ist auf einmal 30 Jahre zurück und als erwachsener Mann trifft er seine Eltern, die noch leben, weil sie noch nicht bei einem Autounfall gestorben sind. Und dann geht er rein, er geht immer wieder zu ihnen, man redet, tauscht Erinnerungen aus. Die Mutter bewundert ihren jetzt erwachsenen Sohn. Und für Adam wird diese Situation immer selbstverständlicher und deshalb wird es für uns auch selbstverständlicher.
Also ein Film mit Zeitschleife. Wie sind denn diese verschiedenen Ebenen dieses Filmes jetzt inszeniert?
Wir haben das ja eben in dem Ausschnitt schon gehört, es gibt so einen Sound, der so sehr atmosphärisch ist und der bringt diese verschiedenen Ebenen immer wieder zusammen. Man sieht dann zum Beispiel Adam wie er mit der U-Bahn eben zu den Eltern fährt, also so in einem Transitraum sich dann begibt. Und er wohnt auch in so einem ganz abgeschiedenen Hochhaus fast alleine. Also er scheint schon immer in so einer Zeitwabe zu sein oder aus der Zeit gefallen zu sein. Und man könnte jetzt sagen, ach ja, was soll dieser ganze erzählerische Wirbel? Aber eigentlich macht er auch Sinn, weil es geht eigentlich um ein Trauma, weil er tauscht sich dann auch mit den Eltern aus, fragt den Vater, warum durfte ich damals eigentlich nicht weibisch sein? Warum durfte ich nicht meine Beine übereinander schlagen? Und die Mutter will immer wieder wissen, du hast einen Freund, aber möchtest du keine Kinder haben? Und dieses Trauma hat ihn eben sein ganzes Leben begleitet. Dazu kommen die 80er Jahre in London, AIDS. Und das wird alles so verhandelt, weil die Vergangenheit in der Gegenwart noch präsent ist. Und das ist auch so sehr schön erzählt, weil dieser Adam so wie so ein Panzer eigentlich ist, sein Körper. Und das legt sich dann aber alles. Das legt sich dann auch mit in der Liebesbeziehung mit Harry. Er wird immer offener. Also eine Last fällt von ihm quasi ab. Und ich kann nur sagen, so schön habe ich den Song Power of Love noch nie gehört.
Und das in dem Film All of Us Strangers von Andrew Haig. Zwei neue Filme vorgestellt von Anke Lewicke. Besten Dank.
Tschüss.
Die Einladung von AfD-Vertretern zur Eröffnungsgala der Berlinale sorgt weiter für Kritik. Der Bundesverband Schauspiel sprach in Berlin von einer bedrückenden Nachricht. Es herrsche große Empörung in der Kulturszene wegen der Einladung. Die AfD nutze ihren Platz in den Parlamenten, um die pluralistische Demokratie zu bekämpfen. Damit bekämpfe sie auch kulturelle Vielfalt, so der Verband. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hatte die Einladung von fachlich zuständigen AfD-Abgeordneten zu der Berlinale Gala verteidigt. Dies entspreche, Zitat, der demokratischen Praxis und dem Respekt der Bundesregierung vor dem Parlament und seinen gewählten Abgeordneten. Der deutsche Fotograf Hein Gorny gilt als Wegbereiter der modernen Werbefotografie und bedeutender Künstler der neuen Sachlichkeit. Er starb 1967. Jetzt geht sein Nachlass an das Archiv der Fotografen in der Deutschen Fotothek in Dresden. Es handelt sich um rund 1000 Prints, 17.000 Negative sowie Fotoalben und Dokumente, wie die Sächsische Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden heute mitteilte. Gorny sei, wie viele Erneuerer der Fotografie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ein Autodidakt gewesen. Bekannt wurde er vor allem als Werbefotograf für Balsen, Pelikan oder auch AEG. In der Deutschen Fotothek soll Gornys Gesamtwerk nun digitalisiert und online zugänglich gemacht werden. Die US-Schauspielerin Gina Carano verklagt den Disney-Konzern, und zwar wegen Diskriminierung, auf mindestens $75.000 Schadenersatz. Unterstützung erhält sie dabei von Elon Musk. Der Chef des Kurznachrichtendienstes X hatte finanzielle Hilfe versprochen, wenn jemand glaubt, wegen seiner Aktivität auf der Plattform von seinem Arbeitgeber diskriminiert zu werden. Katharina Wilhelm.
In der Star-Wars-Serie The Mandalorian war Gina Carano als Cara Dune zu sehen. Anfang 2021 wurde sie aus der Serie gestrichen. Grund war eine Serie von umstrittenen Posts auf der Plattform Twitter, jetzt X. Ihr wurde vorgeworfen, sich über Pronomen lustig gemacht zu haben, Verschwörungserzählungen über die US-Wahl zu teilen und republikanische Ansichten mit dem Status von Juden in Nazi-Deutschland zu vergleichen. Auf der Plattform gab es einen Aufruf, der ihre Entlassung forderte.
Katharina Wilhelm berichtete.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Der Fall Valery Gergiev ist klar. Der Dirigent ist mit Wladimir Putin befreundet und profitiert musikalisch von dieser Freundschaft. Er hat sich nicht vom Kreml-Chef und dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine distanziert. Also war Gergiev 2022 nicht mehr tragbar. Als Chef der Münchner Philharmoniker sein Vertrag wurde gekündigt. Der Fall Theodor Kurenzis ist nicht ganz so klar. Er hat sich zum russischen Angriffskrieg nicht geäußert, geschweige denn sich davon distanziert. Er, der Grieche, hat nach der Annexion der Krim sogar die russische Staatsbürgerschaft angenommen. Sein Ensemble Musica Eterna ist in Russland beheimatet und wird dort finanziert. Und Kurenzis ist nach wie vor Chefdirigent des SWR-Orchesters. Und jetzt kommt Milo Rau ins Spiel. Der Theatermacher ist Intendant der Wiener Festwochen. Er ist auf die Idee gekommen, Kurenzis mit dem SWR-Orchester nach Wien einzuladen. Sie sollen das War-Requiem von Benjamin Britten spielen. Und zugleich hat er das Kiew Symphony Orchestra eingeladen. Das Orchester soll ebenfalls ein Requiem spielen, das Kaddisch-Requiem, nämlich Babin Yar von Jefen Shankovic. Die Idee dahinter sei, so Milo Rau, die Frage nach der Verantwortung und nach den Grenzen der Kunst als utopischen Raum in aller Schärfe zu thematisieren. Doch die ukrainische Dirigentin Oksana Lyuniv will von dieser dramaturgischen Idee überhaupt nichts wissen und sagt sinngemäß, entweder er oder ich. Und nun ein Kommentar von Rainer Pöllmann.
So viel zurückrudern und rumeiern war selten. Es gibt keine Idee eines Doppelrequiems, sagt Milo Rau, der Intendant der Wiener Festwochen. Nur die Kommunikation sei schlecht gelaufen. Fehler in der Vermarktung habe es gegeben. Da klingt der superkritische, radikale, postkoloniale Theatermacher Rau dann doch wie jeder durchschnittliche Politiker oder Wirtschaftsboss. Kein Doppelrequiem also. Und im gleichen Atemzug sagt der Intendant, wir wollen hier krasse Differenzen aufzeigen. Mit anderen Worten, lasst uns zwei KünstlerInnen aufeinander hetzen, die, Zitat Festwochen, zwangsläufig als RepräsentantInnen ihres jeweiligen Landes wahrgenommen werden. Zwangsläufig? Genauso als RepräsentantInnen ihres jeweiligen Landes wurden sie doch engagiert. In diesen Rollen wurden sie besetzt. Welchen Erkenntnisgewinn verspricht man sich davon eigentlich bei den Wiener Festwochen? Dass das War Requiem von Benjamin Britten, gespielt vom SWR-Symphonieorchester aus Stuttgart, irgendwie russisch-imperialistisch klingen wird, weil von Theodor Kurenzis dirigiert? Wohingegen Babin Yar des ukrainischen Komponisten Jefen Stankovic, dirigiert von Oksana Lyuniv, ja was denn, ukrainisch klingt oder antirussisch, zumindest antirussischer als von einer westeuropäischen Dirigentin? Aber um die Musik selbst geht es ja gar nicht. Es geht um krasse Differenzen. Pussy Riot und Anna Netrebko in Wiesbaden, Oksana Lyuniv und Theodor Kurenzis in Wien. Wo ist das Problem? Ist doch eine tolle Idee, sagen die Dramaturgen und sind dann bass erstaunt, wenn die Künstler nicht mitspielen. Dabei geht es doch nur um eine Debatte, für die Kunst und KünstlerInnen kaltschnäuzig instrumentalisiert werden. Wenn Rau jetzt für sich in Anspruch nimmt, endlich eine Debatte über die Rolle von Theodor Kurenzis zu führen, die, Zitat Rau, nie wirklich aufgemacht wurde, dann ist das atemberaubend ignorant, weil es diese Debatte seit langem gibt. Und wie soll das konkret ablaufen? Die Festwochen laden das SWR-Symphonieorchester mit seinem Chefdirigenten ein zu einem Konzert, um dann eine Debatte über den Dirigenten loszutreten? Das Orchester mitgefangen, mitgehangen? Das Ganze ist deshalb auch ein Beispiel für die Selbstherrlichkeit jener Festivalkuratoren, die die Kunst und die eigentlich Kreativen, die KünstlerInnen, nur als Spielmaterial für ihre eigenen Ideen begreifen. Und was nicht passt, wird eben passend gemacht. Und wie geht's jetzt weiter? Zentral für ihn, so Milo Rau, sei, dass Oksana und das Orchester kommen. Aber auch Kurenzis stehe nicht zur Debatte, soll also offenbar auch kommen. Wie wir das Gegengewicht genau strukturieren, das ist Feinplanung, sagt der Intendant und wird bei dieser Feinplanung ganz sicher dann auch wieder auf die Kommunikation und das Marketing setzen.
Der Architekt Peter Kulka ist im Alter von 86 Jahren in Dresden gestorben. Bekannt wurde er unter anderem durch den Bau des neuen Landtags in Dresden und des scheinbar alten Landtagsschlosses in Potsdam. Nikolaus Bernau, Sie haben Kulka gut gekannt, ihn oft getroffen und Sie haben sich auch gelegentlich sogar mit ihm gestritten. Was waren denn das für Diskussionen? Wie haben Sie ihn denn dabei erlebt?
Ja, man konnte wunderbar mit ihm streiten, einfach deswegen, weil er wirklich atemberaubend selbstbewusst war. Das war eines seiner herausragenden Merkmale, zumindest wie ich ihn erlebt habe, und sehr, sehr dynamisch. Und ich glaube, es macht ihm auch einfach Spaß zu streiten und an der Widerstand von anderen Leuten seine eigenen Argumente auch zu trainieren und seine eigenen Ideen, wie man mit Architektur umgeht, wie man mit bestehenden Gebäuden umgeht, wie man Museumsinstallationen aufbauen kann, etc. Und teilweise konnte er dabei richtig aggressiv werden. Ich habe das ein paar Mal erlebt, wenn er das Gefühl hatte, die Leute sind einfach völlig inkompetent und haben keine Ahnung und interessieren sich jetzt auch nicht so wesentlich. Aber in dem Moment, wo er so das Gefühl hatte, das ist zumindest mein Erleben gewesen, dass die anderen sich wirklich interessieren und dass die debattieren wollen, dann ging der auch richtig zur Sache. Und das hat einen riesen Spaß gemacht, mit ihm, ja, zum Beispiel über Projekte wie die im Dresdner Residenzschloss zu debattieren und dann zu fragen, ja, wie macht man denn das in diesem Riesensaal, dort die Ausstellung zu inszenieren mit der Rüstkammer?
Peter Kulka, er gilt als sächsischer, aber auch als rheinischer Architekt. Was sagt das denn über sein Leben und über sein Wirken aus?
Ja, das ist eben ein sehr kompliziertes Leben gewesen. Er ist 1937 in Dresden geboren, hat dann nach dem Krieg erstmal eine Maurerlehre gemacht und dann an der Baugewerkschulen in Görlitz und in Gotha gelernt, muss man dazu sagen. Damals musste man nicht studieren, um Architekt zu werden. Der Beruf Architekt war nicht mal richtig geschützt, sondern man konnte das auch in dem Sinne lernen. Ist dann aber trotzdem eben an eine Kunsthochschule gegangen, nämlich in Dien-Weißensee, also in Ost-Berlin. Und er hat dort genau dann studiert, als die in Weißensee eben die Möglichkeiten hatten, sich wieder an den International Style anzuschließen. In der DDR in den 50er Jahren dominierte ja vor allem eine Art stalinistischer Historismus und der ging gerade um 1960 eben zu Ende. Und genau in der Zeit hat er dort studiert, ist dann aber 1965, also nach dem Bau der Mauer, nach Westen geflohen, hat dann in West-Berlin erstmal angefangen, bei Hans Scharoun zu arbeiten. Und zwar genau wiederum zu der Zeit, als der diese phänomenale neue Staatsbibliothek am Kulturforum entwickelt hat. Das heißt, auch wirklich wieder gearbeitet in einer ganz wichtigen Zeit. Und hat dann schon 1969 sein eigenes Büro eröffnet, das dann so mäßig erfolgreich war, aber dann 1979 nach Köln verlegt wurde. Und damit war er wieder wirklich im Zentrum der damaligen westdeutschen Kunst- und Architekturdebatte und hat da dann einen sehr, sehr großen Erfolg gehabt. Das heißt, er ist wirklich mit Hans Schelling zusammen zum Beispiel einer der wichtigeren Architekten für die Kirchenreform gewesen, für die Umsetzung der Konzilsbeschlüsse in das, was man Architektur nennt. Und alle solche Sachen führen eben tatsächlich dazu, dass er ohne Probleme auch als ein rheinischer Architekt bezeichnet werden kann.
Also das West-Berlin, Köln zum Beispiel. Warum galt jetzt Kulka aber auch als sächsischer Architekt?
Das eine Mal, er kommt schlichtweg aus Sachsen und er hat auch stark gesächselt und war da auch sehr stolz darauf. Und er ist ja direkt nach dem Zusammenbruch der DDR auch zurück nach Dresden gegangen, hat dort 1991 sensationell den Wettbewerb gewonnen für den neuen Landtag, den neuen sächsischen Landtag. Das war ja damals eine ganz wichtige Entscheidung, dass der Landtag gesagt hat, wir gehen nicht zurück in das alte Landtagsgebäude neben dem Schloss, sondern wir bauen ein neues Gebäude an der Elbe mit Blick auch auf das Elbtal und ohne Tradition, weil wir wollen auch zeigen, diese neue sächsische Republik ist etwas ganz Neues. Wir fangen neu an. Wir haben eine neue Zukunft. Und dem hat er eine Form gegeben mit einer ganz leichten, gläsernen Architektur. Das ist klar, das orientiert sich sehr stark an dem damals gerade in Bau befindlichen neuen Plenarsaal für den Bundestag in Bonn von Günter Behnisch. Aber es ist eben doch auch eine etwas andere Architektur. Es ist viel, viel strenger, viel karger. Das zeichnet übrigens auch seine Wohn- und seine Geschäftshäuser in der Zeit aus. Es ist doch präziser in vieler Beziehung auch. Und es ist auch so ein bisschen die Architektur für einen Anfang. Und ich glaube, das war eine ganz wichtige Angelegenheit. Und solche Projekte gibt es in diverse.
Und dann hat er noch den Brandenburger Landtag gebaut. Und da gab es, Herr Bernau, mächtig Streit. Was wurde ihm da vorgeworfen?
Da gab es Riesenstreit. Also und da hatte ja Peter Kulka bereits das MDR-Gebäude in Leipzig gemacht, wo er eben gezeigt hat, ja, man kann eben auch eine für moderne Institutionen eine ganz moderne Architektur machen mit großen schwarzen Glasscheiben. Und er hatte die großen Planungen für das Residenzschloss gemacht mit diesen phänomenalen Inszenierungen, gerade der Türkenkammer oder eben der Rüstkammer. Und dann kamen die Brandenburger und wollten erstmal die Fassaden des alten Potsdamer Stadtschlosses nachbauen. Und da war Kulka dann auch sehr pragmatisch und hat gesagt, okay, wenn die das wollen, dann baue ich ihnen diese Fassaden nach. Die wurden dann übrigens begradigt, die wurden nicht so krumm gebaut, wie sie historisch waren, sondern wurden schön gerade durchgezogen. Das war nämlich auch viel schneller zu bauen. Und dann kam oben in das Gebälk, was also Architekturkonservative völlig zum Gruseln brachte, kam oben in das Gebälk, kamen Fenster rein, damit das Dachgeschoss belichtet werden könnte, was ganz schrecklich aussieht, muss man auch ganz klar zugestehen. Und das Innere ist eine völlig nüchterne Architektur. Aber im Plenarsaal, da gab es dann einen Riesenstreit. Darf der Adler, der Brandenburgische, darf der rot werden, wie das der Landtag wollte, hat er auch durchgesetzt, oder soll der eben weiß bleiben? Und soll der eben sozusagen zum Gesamtensemble des Raums passen? Weil das war dann Kulka doch immer sehr wichtig, dass er gesagt hat, wenn ich einen Raum gestalte, dann muss der auch in sich schlüssig sein und musste in sich eine schöne Architektur bilden.
Kann man sagen, dass das die Essenz ist? Das ist der Kulka-Stil, den er entwickelt, herausgearbeitet hat?
Auf jeden Fall. Also die Kulka-Stil kann man vielleicht nicht sagen, weil das ist alles so eine gemäßigte Moderne, die sehr durch die Postmoderne etwas weicher geworden ist. Also so, man merkt schon, dass er aus den 50er, 60er Jahren sehr viel gelernt hat und auch mitgebracht hat in seine ganze Karriere. Aber das Interessante ist eben immer wieder, dass es eine sanfte Architektur ist, die sehr konsequent durchgezogen wird. Und zwar bis in die allerkleinsten Details. Und das macht sehr viel Spaß bei seinen Bauten, dass sie doch sehr gut durchentwickelt sind und durchbuchstabiert, wenn man so will, bis runter zu irgendwelchen Türklinken. Und da ist dann, merkt man dann schon, ja, das ist eben doch die Verbindung aus West- und Ostdeutschland. Da ist er eben doch einer der ganz wenigen Architekten, ich würde sogar fast sagen der einzige, der es geschafft hat, nach 1990 so eine Art gesamtdeutsche Architekturtradition neu zu begründen.
Sanft und konsequent. Peter Kulka im Alter von 86 Jahren ist der Architekt gestorben. Nikolaus Bernau hat an ihn erinnert. Der Theaterbetrieb ist nicht gerade familienfreundlich. Da gibt es lange Proben, abends sind Vorstellungen. Die ganze Dispo ist meist sehr kurzfristig geplant. Da stellt sich natürlich bei vielen Theaterleuten die Frage, wie lassen sich in diesem Beruf Kind, Familie und Karriere vereinbaren? Das fragen wir in der neuen Folge unseres Theaterpodcasts die Schauspielerin Pina Bergemann und die Regisseurin Jorinde Dröse. Sie hatte einst wegen Unvereinbarkeit mit ihrem Familienleben den Theaterbetrieb verlassen. Jetzt ist sie mit einem Stück über Motherfuckinghood zurück. Sie erklärt das Problem von Müttern im Theater unter anderem so.
Es gibt ja diesen Spruch Art or Babies. Also gerade in der bildenden Kunst ist das ja schon viel früher diskutiert worden und die Vereinbarkeitsfrage gestellt. Und ich finde, es muss immer heißen Art and Babies, weil ich finde, in der Mütterperspektive steckt ja auch ganz viel Erfahrung. Und ich würde zum Beispiel immer sagen, ich bin jetzt die viel bessere Künstlerin, seit ich Mutter bin. Ich habe viel mehr Tiefen, ich habe viel mehr eine emotionale Bandbreite dazu gewonnen, einen Erfahrungsschatz, den ich natürlich als junge Regisseurin gar nicht hatte.
Jorinde Dröse. Raus aus der Unsichtbarkeit im neuen Theaterpodcast geht's um Lösungen dieser Frage und um Mütter auf und hinter der Bühne. Der Theaterpodcast überall zu finden, wo es Podcasts gibt und unter dlfkultur.de. Und nun hier ein Fazit der Blicke die Feuilletons von Ulrike Timm.
Lang lebe der König, ruft es uns aus der Zeit entgegen. Und das hat angesichts der Krebserkrankung von Charles III. Plötzlich einen sehr eigenen Klang. Falls jetzt die Sorge aufkommen sollte, im Folgenden werde die gute alte Monarchie der Demokratie vorgezogen, bloß weil an dieser Stelle vom britischen König berichtet wird, den eine tückische Krankheit erwischt hat, an der leider auch Abermillionen unsichtbarer Demokraten erkranken, dann bitte sehr, ist das nicht zu ändern, entschuldigt sich Elisabeth von Tatten vorab. Sorge um die Demokratie ist angemessen, die ist ja wirklich fragil. Und warum hält die Zeit gerade dem König so sehr die Daumen? Charles, dem die ewige Gartenerde unter den Fingernägeln den Ruf des schmutzigen Prinzen eintrug und der wegen seiner Sorge um den Planeten als Ökospinner durchging, der wird gebraucht. Dringend. Schließlich sei er, so die Zeit, der verkörperte Nachweis darüber, dass die Sorge um die Überlebensfähigkeit der Erde keineswegs eine Marotte linker Aktivisten sei, wie es die spätestens seit Trump getriggerte Kursverschiebung nach rechts glauben mache. Diese Sorge sei schließlich weder links noch rechts, sondern einfach begründet. Und der linkische Gartenfreund Charles habe das immer publikumswirksam klargemacht, oft wirkungsvoller, als das in erbitterten demokratischen Diskussionen gelungen sei. Nicht zuletzt deshalb lobt die Zeit die Arbeitsteiligkeit von Monarchie und Demokratie. Die Frankfurter Allgemeine befürchtet Ausverkauf im Museum. Noch vor der Grundsteinlegung des Museums der Moderne in Berlin, nämlich seien drei hochkarätige Gemälde verkauft worden, die als Teil der Sammlung Marx Herzstück des künftigen Museums seien. Oder vielmehr hätten sein sollen, denn sie wurden ja bereits verkauft. Damit sind zwei Warhols und ein Twombly für die Öffentlichkeit wahrscheinlich für immer verloren. Bestürzt, nein, richtig wütend, ist FAZ-Autor Hubertus Butin darüber, dass die Stiftung Preußischer Kulturbesitz diese Verkäufe durch die Familie Marx zugelassen habe und in ihrer Bedeutung jetzt herunterspielt. Die SPK verwies nämlich gegenüber der FAZ darauf, dass es immer noch einen sehr umfangreichen Kernbestand gebe. Das ist in etwa so, als würde der Louvre dem Verkauf der Mona Lisa zustimmen und dies dann mit folgenden Worten kommentieren. Stellt euch nicht so an, wir haben ja noch viele andere schöne Bilder. So die Frankfurter Allgemeine. Die Zeitung hat sich in diese Recherche richtig reingehängt, macht vor allem dem Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Partzinger, bittere Vorwürfe und verweist auf die 500 Millionen an Steuergeld für ein neues Museum, dem womöglich jetzt noch mehr prägende Werke abhanden kämen. Die FAZ fordert, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz sollte endlich Rechenschaft über ihre Entscheidungen ablegen und nicht weiter suggerieren, es sei alles in Ordnung. Den staatlichen Museen zu Berlin ist schon jetzt ein massiver Schaden in der Sammlung zugefügt worden, der kaum wieder gut zu machen ist. Taz und Süddeutsche Zeitung würdigen die Fotografin Helga Paris, die im Alter von 85 Jahren verstorben ist. Sie fotografierte das Leben in der DDR, wie es war, betont die Süddeutsche. Kein Schwarz-Weiß, sondern alle Zwischentöne ließen ihre Aufnahmen spüren. Ein Blick der Zuneigung für Menschen habe Helga Paris ausgezeichnet. Bei ihr sei Grau eine warme Farbe. Niemand hat abgearbeitete Frauen in Kittelschürzen jemals so würdevoll aussehen lassen, betont Peter Richter. Beide, Süddeutsche Zeitung und Taz, beleuchten übrigens dieselbe, ikonisch gewordene Fotografie von Helga Paris, die Alltagsaufnahme einer Straße aus dem Berliner Arbeiterbezirk Prenzlauer Berg, bröckelnde Fassaden, nebliges Licht, jedoch, so Annette Gröschner in der Taz, etwas Lebendiges, Unverwechselbares aber gibt es auf dem Foto. Eine Taube mit weit ausgebreiteten Flügeln, grau wie alles andere, aber im Anflug.
Der Blick in die Feuilletons von Ulrike Timm. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.